Wir haben zu Hause ein schönes Andachtsbuch und da ist mir vor kurzem ein Bibeltext über den Weg gelaufen, so dass ich die Tradition, den angegebenen Text zu nehmen, mal verlassen habe. Wer mitlesen möchte, im ersten Buch Könige, Kapitel 17, die Verse 10 bis 16. Es geht um Elia. Er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr noch nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin, mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe es mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und auch sie und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wir hören hier einen Bericht aus der Heiligen Schrift aus längst vergangener Zeit. Es geht um Not, um Hunger, um Vertrauen und letztendlich auch um Rettung. Die meisten von uns hier, mich eingeschlossen, haben noch niemals wirklich Hunger gehabt. Appetitgefühl, ja, das kenne ich. Aber so wie es hier in der Schrift beschrieben wird, das kenne ich nicht. Bei der Witwe war es wirklich, das letzte bisschen Mehl und ein kleiner Schluck Öl für den nächsten Tag war nichts mehr da. Einige von unseren älteren Geschwistern haben Ähnliches erlebt im Leben. Wirklich alle. Keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es gibt da so manche Geschichten auch aus dem Pflegeheim, die ich wohl nie mehr vergessen werde. Und doch sind es für mich nur Geschichten. Jeder von uns muss seine eigenen Erfahrungen sammeln, wie Gott mit ihm umgeht. Schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer die Sache an. Warum ist es dort zu einer Hungersnot gekommen? Aufgrund von Sünde beim König im Land, Ahab und seiner Frau Isabel, und auch Götzendienst im Volk, zieht Gott seinen materiellen Segen zurück. Es herrscht Dürre, jahrelang. Und in deren Folge kommt es natürlich zu einer Hungersnot. Es trifft die Armen und Schwachen zuerst. Es gab damals noch keine Witwenrente. Die Witwe hatte ihren Versorger verloren. Uns wird nicht berichtet, warum. Sie steht alleine da mit einem Kind und es ist alle. Und als wirklich das Letzte erreicht ist, trifft sie auf den Propheten Elia. Der ist auf Gottes Anweisung bei ihr. Dieser symbolisiert hier die Anwesenheit Gottes. Sie gesteht ihm ihre Not und Verzweiflung. Und wenn wir jetzt die Geschichte weiterschreiben könnten, dann würden wir ihr vielleicht die Speisekammer voll machen. Oder Witwenrente zahlen oder ein Tischlein deck dich oder irgend sowas. Einfach der Not abhelfen und fertig ist es. Aber genau das passiert nicht. Was macht Elia? Er will das letzte bisschen von ihr auch noch haben. Sie stirbt gerade den Hungertod und sie hat ein Kind, für das sie zu sorgen hat. Und das, was sie vielleicht noch einen Tag weitertragen würde, das verlangt er von ihr. Das tut schon weh, ne? An diesem Ansinnen hängt allerdings auch eine Verheißung. So spricht der Herr, der Gott Israels. Hier geht es darum, dass Öl und Mehl nicht mehr alle werden, entgegen aller Logik. Und da ist sie wieder, die Frage aller Fragen. Wem glaube ich? Wem vertraue ich mehr? Meinem Verstand? Gehorche ich den scheinbaren Notwendigkeiten des Lebens oder Gottes Wort? Worauf baue ich mein Leben? Das sind Fragen, die wir heute auch beantworten müssen. Viele Menschen versuchen sich vor der Antwort zu drücken und entwickeln Ersatzstrategien. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Wenn jemand Parallelen zu sich entdeckt, dann ist das zufällig, aber beabsichtigt. Es gibt den sportlichen, gesundheitsbewussten, den selber starken, der niemand braucht. Wie lange wird es gut gehen? Oder den beruflich erfolgreichen mit gutem Einkommen. Was kann ihm schon passieren? Manch einer sammelt Dinge, Schuhe, Handtaschen, Lebensabschnittsgefährten und wird doch nie satt. Gerade eins abgehakt und schon wieder auf der Suche. Oder man flüchtet sich in Scheinwelten, so Rosamunde Pilcher oder Fantasy-Romane oder irgendwelche Dinge. Und dann kommt nicht zuletzt der intellektuelle Gutmensch. Es gibt keinen Gott. Und wenn es doch einen gibt, dann muss er mich toll finden. Und wer mich nicht toll findet, ist doof. Gibt es ganz viele von heute. Es gibt auch bestimmt noch andere Möglichkeiten oder Mischungen, aber am Ende kommt doch niemand an Gott vorbei. Es ist dem Menschen einmal bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Oder Philipper 2, Verse 10 und 11. In dem Namen Jesu müssen sich alle Knie beugen, derer, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Und alle Zunge wird bekennen müssen, dass Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Also was geschehen wird, steht schon fest. Auch jeder Nichtgläubige muss da wohl mit übereinstimmen, dass am Ende der Tod steht. Lasst uns nochmal zu der Witwe gehen. Sie und ihr Sohn stehen kurz vor dem Hungertod. Ein ganz kleiner Rest ist noch da, das Ende steht aber unmittelbar bevor. Und Elia als Vertreter Gottes fordert von ihr diesen Rest. Er nimmt diesen Rest und danach wird das, was am Leben erhält, nicht mehr alle. Wie ist das mit uns? Es geht uns nicht um Mehl oder Öl. Zu essen haben wir genug. Was ist mit dem Rest unserer Kraft? Mit dem Rest unserer Liebe? Mit dem Rest unseres Glaubens? Jesus sagt, gib es mir und es wird nicht mehr alle. In Matthäus 11 sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe für die Seele. In einer ruhelosen Welt, wo nur gelaufen wird und gegiert wird nach Dingen, die nicht durchtragen. Das Angebot Gottes gilt grundsätzlich allen Menschen. Aber in seiner Allmacht weiß er im Voraus, wer es ehrlich annimmt. Der Herr Jesus selber nimmt in einem Streit mit den Pharisäern Bezug auf diesen Bericht von Elia und der Witwe, und auch auf Naaman, den syrischen Feldhauptmann. Das Ganze steht im Lukas 4, Verse 25 bis 27. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu einer Witwe, nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Es geht also nicht um Abstammung oder Zugehörigkeit zu bestimmten Personengruppen. Es gibt kein verbrieftes Recht, Anteil zu haben an der Zuwendung Gottes. Es geht darum, Gottes Angebot so anzunehmen, wie er es bringt. Naaman ist da ein schönes Beispiel für. Elisa sagt ihm, gehe raus und wasche dich 7-mal, glaube ich, ne? Tauche dich 7-mal unter im Jordan und du wirst geheilt. Und er denkt, Mensch, wieso im Jordan? Wir haben doch zu Hause viel saubere Flüsse und warum 7-mal? Und ich dachte, der kommt raus und macht jetzt irgendwas Wichtiges mit mir. Und nichts, nein. Erst als er genau die Anweisung befolgt, wird er wirklich rein. Es geht also um Gehorsam. Genaues Befolgen der Anweisung führt zum Erfolg. Auch bei der Witwe. Im Loslassen des letzten Restes lag ihre Rettung. Ich habe oft den Eindruck, dass so mancher Bericht der Bibel, was da dem Volk Israel widerfahren ist, sich auch in unserer Zeit heute wiederholt. Ich muss auch immer wieder an Elia auf dem Berg Karmel denken. Ich durfte mir das ja selber schon mal ansehen. Er stellt dort dem Volk eine Frage, die auch in unsere Zeit passt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Die Götzen heute heißen natürlich anders. Die Möglichkeiten, das Angebot des Bösen ist scheinbar unbegrenzt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wie kann man das selber für sich testen? Gibt es Götzen in meinem Leben? Worum kreisen deine Gedanken am häufigsten? Worüber redest du am liebsten? Was sind deine größten Sehnsüchte und Wünsche? Ist wirklich Jesus der Herr deiner Gedanken, deines Herzens? Man könnte jetzt einwenden, dass man ja nur bedingt bestimmen kann, was im Herzen passiert. Und das stimmt auch. Aber wir können grundsätzliche Entscheidungen treffen. Und ein Stück Disziplin und Gehorsam ist auch nicht schlecht. Wir gucken nochmal auf die Begegnung zwischen Elia und der Witwe. Sie ist draußen am Holz sammeln. Sie treffen sich. Und anstatt sich ihre Nöte anzuhören oder wenigstens mal zu fragen, wie es ihr geht, bekommt sie nur einen Auftrag. Geh hin, Wasser holen. Aber weiß dieser Prophet nicht, dass gerade eine schreckliche Dürre herrscht? Doch, das weiß er. Er selber hat sie angekündigt, die Dürre, im Auftrage Gottes. Das ist die Strafe für die Gottlosigkeit. Die Witwe gehorcht schweigend. Als sie schon auf dem Weg ist, ruft er ihr noch nach, dass sie ihm auch noch etwas zu essen mitbringen soll. So, und jetzt tut es richtig weh. Kennt er denn nicht das Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Sie muss eine Entscheidung treffen. Und sie entscheidet sich dafür, dem Wort des Propheten und damit dem Gott Israels zu vertrauen. Ich habe mich auch gefragt, warum hier immer Gott Israels steht. Es wird also nochmal genau beschrieben, um welchen Gott es sich handelt. Und Gott steht zu seinem Wort und trägt sie alle drei durch die Hungersnot. Sie ist dadurch nicht von allen Problemen befreit. Wenn man den Text weiterliest, ihr Sohn stirbt und wird zum Leben wiedererweckt. Und auch das, was sie da erhält, Öl und Mehl, ist ja nur nichts, womit man in Saus und Braus lebt. Also es rettet sie vor dem Verhungern. Aber es ist kein Tischlein deck dich. Es ist ein sicheres Leben in der Gegenwart Gottes. Welche Dürre herrscht bei uns heute? Also Wasser ist es nicht. Wasser ist genug da, wenn ich rausgucke. Es ist eine geistliche Dürre. Und diese Dürre ist Gericht Gottes für Gottlosigkeit. Und auch wir müssen Entscheidungen treffen. Christus ist das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Wenn wir mit unserem letzten Rest kommen und merken, es trägt sowieso nicht mehr lange weiter und sagen, Jesus, nimm du es, dann trägt er durch. Sein Wort ist wahr, damals wie heute. Gehorsam und Vertrauen rettet, damals wie heute. Ich möchte euch mal eine kleine Geschichte zur Illustration erzählen. Der Uwe Zülow, der Papa von Naemi, den kenne ich schon viele, viele Jahre. Naemi war damals noch klein. Wir waren jung verheiratet, Dietlind und ich. Und wir hatten in den ersten Jahren hatten wir immer so ein bisschen Geldsorgen. Ne? Weiß nicht, ob das einer von euch kennt, Geldsorgen. Also manchmal war der Monat noch nicht rum und das Geld war alle. Und irgendwie waren wir mal zu Besuch bei Uwe zu Hause und ich habe ihm das erzählt. Und er guckt mich an und fragt, Nils, gibst du den Zehnten? Da habe ich so gedacht, Uwe, ich habe zu wenig Geld. Wenn ich 10% davon weggebe, habe ich noch weniger Geld. Das ist menschliche Logik. Gibt man den Zehnten, wird man dafür gesegnet. Gottes Logik ist nicht immer die von Menschen. Es waren damals Menschen, die sind mir sehr auf den Keks gegangen, so. Uwe war einer von denen mit ihrer strengen Art, die beiden wilde Brüder und so. Ne? Und doch sind es die Antworten Gottes, die sie weitergeben. Und wenn man es ausprobiert, dann merkt man, es trägt durch. Ich möchte euch am Ende dieser Predigt zwei Fragen stellen. Was wäre wohl aus der Witwe und ihrem Sohn geworden, wenn sie einfach Nein gesagt hätte? Was wird aus uns, wenn wir Nein sagen? Amen.